Sure,
now that we are all here, let us recount the deeds of the day.
Of course. Deeds.
Yeah.
I've tempted a priest. As he walked down the street, he saw all the pretty girls in the sun. I put doubt into his mind. He would have been a saint. Now, within a decade, we shall have him.
Nice one.
I have corrupted a politician, letting him think that a tiny bribe wouldn't hurt. Within a year, we shall have him.
Right, you'll like this. I brought down every London area mobile phone network tonight.
Yeah?
Yeah, wasn't easy.
What exactly has that done to secure souls for our master?
Oh, come on, think about it. 15 million pissed off people to take it out on each other.
It's not exactly craftsmanship.
Well, head office don't seem to mind. They love me down there, guys. Times are changing. So...
Komport Nummer 712, E-Ursula. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 712. Komport, den ich am heutigen ein bisschen regnerischen Freitag, dem 5. Juli 2019, Tag 186 in der KW 27 aufgenommen habe. Das Intro in den Ohren noch der ersten Folge von Good Omens, die Deeds. Was ihr aber wieder auf in die Ohren bekommen könnt, sind nicht so sehr irgendwelche Missetaten um 8.30 Uhr, sondern wieder die üblichen drei Teile, bestehend aus zwei Teilen, wo ich politische Meldungen aus den Nachrichten entnommen zur Kommentierung habe. Einem Teil, wo ich eher technisch orientierte Meldungen aus den Nachrichten geraubt und kommentiert habe. Was davon ihr jetzt hier konkret auf und in die Ohren bekommen könnt, wenn ihr jetzt am Stück weiterhört, ist dann Teil 2, die zweite Hälfte an Politikmeldungen für diese Folge, in der ich ein paar Regierungs- und ein paar Wirtschaftsmeldungen kommentiere. Schwupp. 15 Grad, leicht rainsiger. Yep, partly sunny, na hier regnet's. Cool Greetings. Die 15 Grad kommt weiter mit W14. Wind macht 17 km aus dem West. Wir haben keine Visibility von, was waren es, 11.3. Oder bei Weather Pro ist es statt 7.05 Nordstedt. 14 Grad Overcast mit Patchy Rain. Kleiner 0,1 mm pro Stunde. Feels like 15, Taupunkt 13, Humidität 93%. Druck 10,14, das Gerät misst hier immer noch 10,10. Und der Wind macht irgendwas zwischen 9 und 26 km. Und ja, es wieselt. Worauf ich gerade beschlossen habe, die Jacke dann doch zuzumachen. Es ist übrigens 10 nach 7. So. Und dann kommen wir da mal bei der Regierungsecke an. Die geht mit Staatsbürgershit los. Ist eine Geschichte, die in der Nacht zum vergangenen Freitag der Bimbestag mal abgenickt hat. Und zwar den Entzug der Staatsbürgerschaft für Kämpfer von einer Terrormiliz. Steht da tatsächlich so im Gesetz, inklusive irgendwie in einer Definition, was denn eine Terrormiliz wäre. Das gilt aber sowieso alles jetzt noch nicht, sondern gilt erst dann für zukünftige Fälle. Und dann ist ausgedrückt, warum soll das in das Gesetz reingepinselt haben? So richtig offensichtlich ist es nicht, weil also die Terrormiliz-Leute, die kann es ja nicht meinen, weil die fallen da gar nicht runter. So, und ja, also was auch immer das dann werden soll. So, und wenn sie dann schon mal gerade dabei waren, haben sie in derselben Nacht dann auch noch die DSGVO entkernt, so die Teile, die man per Anpassungsgesetz anpassen kann. Und bei der Gelegenheit haben sie um 1.30 Uhr nachts mal bei Gelegenheit irgendwas 150 Gesetze geändert. 154 einzelne Gesetze. Ein besonderer Knackpunkt war der Ansatz der großen Kotzerei, die Pflicht für Firmen abzuschwächen, einen betrieblichen Datenschutzbeauftragten zu bestellen. Ja, da musst du nicht einen offiziellen Datenschutzbeauftragten bestellen, wenn du als kleine Firma unterwegs bist, aber daran halten musst du dich trotzdem. Da hast du halt nicht eine einzelne Person, die das wissen hat, sondern da muss dann jeder von den unter 20 Personen das Wissen haben. Das ist eine geile Idee, macht's aber nicht einfacher. Na, also, ja. So, immer unter der Voraussetzung, dass da halt auch kontrolliert wird. Wenn da nicht kontrolliert wird, ja, Gesetze, Schmesetze, steht da halt, halten wir uns halt nicht dran. Puh. Richtig? Ja, doch, es ist noch nicht ganz trocken. Bladibladibladibla. So, dann hätten wir nicht Weber. Genau, am Freitag zeichnete sich schon ab. Freitag 23 Uhr irgendwas zeichnete sich schon ab, dass EU-Kommissionschef wahrscheinlich nicht der Weber werden würde. Der bayerische Politiker, der auch nur in Bayern von der bayerischen Lokalpartei angetreten ist, nur in Bayern überhaupt hätte gewählt werden können, der hatte nämlich ganz offensichtlich keine Mehrheit im EU-Parlament. Und weil es ja darum ging, jetzt die Posten und Pöstchen zu verschachern, haben sich also die Regierungsobersten der EU-Länder zusammengesetzt und haben dann ausgeschachert, wer welchen Posten dann haben kann. Und da zeichnete sich relativ schnell ab, also das mit dem Spitzelkandidat Weber, dem nur von regionaler Relevanz einer Regionalpartei, na, ich meine, sonst könnte man auch verlangen, dass der Bundeskanzler in Zukunft vom Südschleswigschen Wählerverband gestellt wird. Na, aber hey. So, also der CSU-Europapolitiker Manfred Weber soll nach Informationen der Zeitung nicht Präsident der Europäischen Kommission werden. Darauf hätten sich beim G20-Gipfel im japanischen Osaka die anwesenden EU-Regierungschefs unter Leitung von EU-Ratspräsident Donald Tusk geeinigt. Ja. So, dann die Sea-Watch 3. Hatte ich ja letzte Woche auch schon mal erwähnt. Ja, die ist ja schon eine ganze Weile in der Nähe von Lampedusa immer außerhalb des offiziellen Hoheitsgebietes rumgekurvt. Hatte aber das Problem, dass mit den ursprünglich mal irgendwas in 50 aus Seenot geretteten, von denen dann 10 ihnen immerhin schon mal abgenommen wurden, die dann schon verteilt wurden. Sie also dann noch irgendwas in 40 hatten. Ich meine, 42 war irgendwie die Anzahl. Wo auch klar war, so ja, also ewig können wir das hier nicht durchhalten. Und da hat dann also nun in der Nacht zu Samstag die Kapitänin, den Namen kann ich eigentlich fast nur aussprechen, Carola Rakete, aber das ist ein CK. Also jedenfalls, die hat dann in der Nacht zu Samstag beschlossen, ja, drauf geschissen. Ich fahre da jetzt dicht daran, das hatte ich letzte Woche, glaube ich, auch schon im Podcast. Und hat dann am Samstag da auch angelegt. Und da furzte da halt erst irgendwie so ein Polizeiboot da an der Stelle, wo das Schiff anlegen wollte. Und so, nee, ich fahre ja nicht weg. Und sie so, ja, mein Schiff ist größer. Schieb. So, und dann ging das Übliche los, das Gefauche. Also erstmal ist sie festgenommen worden. So, frei nach dem Motto, in dem Moment, wo sie das Boot verlässt, das Schiff verlässt und den italienischen Boden betritt, hat sie ja nicht mehr die Hoheit über, was da passiert. Und entsprechend haben sich dann Polizisten ihrer angenommen und haben sie verhaftet. So, immerhin nicht gewaltsam. Man muss es ja mal positiv sehen. Die Justiz warf ihr BI-Hilfe zur illegalen Einwanderung und Verletzung des Seerechts vor. Ihr Schiff wurde beschlagnahmt. Und die, also genau, sie hatten vorher noch irgendwie einen medizinischen Notfall, dass da auch noch 2 Leute weg mussten. Deswegen waren am Ende nur noch 40 aus Seenot gerettete auf dem Boot. Und die durften das dann auch verlassen, weil es war vorher sowieso schon klar, wo die hinkommen würden. Es war eine reine Machtdemonstration, die dann nicht anlegen zu lassen. Na, und der Rechtsaußen Salvini hat da halt rumgesülzt. So geht ja gar nicht. So, ne? Und die deutsche Regierung so, ja, also theoretisch würden wir ja schon wollen, dass sie da runterkommen, aber also es muss eine Lösung für absolut jeden Fall für immer geben. Wenn es nicht eine planetenweite Lösung gibt, dann können wir dieses Einzelproblem jetzt nicht beachten. Aha, ja, nee, ist klar. Wie wär's damit? Ihr Vollidioten, macht mal Regierung, ihr regiert mal. Nein? So, dann erinnert ihr euch noch an die Rückweisungsabkommen, die der Seehörster ja unbedingt haben wollte mit einzelnen Ländern. Mit Spanien, mit Griechenland. Das Ding mit Italien wäre angeblich fertig, aber Italien hätte es immer noch nicht unterkringelt. Und die brauchte man aber unbedingt, weil man muss ja die Milliarden an Migranten, die an der Grenze aufgenommen werden. Welche Grenze eigentlich? Ach, Sie meinen die Grenze, an der illegale Grenzkontrollen stattfinden, die nach Schengen gar nicht mehr erlaubt sein dürfen. Ja, so, und stellt sich raus, das, was sich auch schon abgezeichnet hatte, als die Dinge relativ frisch waren, ja, das funktioniert nicht. Weitgehend wirkungslos. Und zwar wurden in den vergangenen 11 Monaten überhaupt nur 20 Migranten an der österreich-deutschen Grenze festgesetzt und nach Griechenland oder Spanien zurückgeschickt. Ja, also nichts von wegen, das ist tatsächlich eine Anzahl, für die es sich lohnt, die Scheiße, die der Seehörster ja abgezogen hat, inklusive Drohung, er werde die Regierung implodieren lassen. Ach guck, jetzt haben sie hier wieder Gerüste. Also auch wieder in den Schulferien rüsten wir das Schulgebäude ein. Und also es bringt nichts. Surprise, surprise. Hätte man ja nicht irgendwie in der Zwischenzeit drauf gekommen sein können. Ja, aber Seehörster so, ja, nicht, also das ist ja total essentiell. Und wenn wir das nicht haben, Milliarden an Personen. Ja, also ich ging zumindest mit Italien und Spanien und Griechenland um insgesamt 20. Das ist ja nun wirklich keine Anzahl. Dafür fucking illegale Grenzkontrollen, weil ohne Grenzkontrollen kriegt man ja gar nicht mit, wenn da Leute, die eigentlich woanders sich hätten aufhalten sollen, die Grenze überschreiten. Na, also kann man einer die Kosten-Nutzen-Rechnung aufmachen und mal vergleichen, was uns diese rechtsextreme Lokalpartei da unten im Süden eigentlich so bundesweit für Kosten verursacht. Der Nutzen von der ist relativ überschaubar, um nicht zu sagen null. So, dann Maudacht ist eine Meldung von Sonntagvormittag. Zeitungsgerücht. It is 720. Offenbar Betrugsverdacht gegen Maut-Firma. Das Bundesmautministerium geht Zeitungsgerüchten zufolge dem Verdacht nach, dass der Betreiber des geplanten Pirkewe-Mautsystems einen Betrugsversuch unternommen hätte. Die Betreibergesellschaft Autoticket habe noch nach der Kündigung des Auftrags Unteraufträge in dreistelliger Millionenhöhe vergeben, behauptet Regierungspostille. Ey, das ist ja putzig. Der Herr Mautminister hatte die Aufträge zu einem Zeitpunkt vergeben, wo auch dem Herrn Mautminister hätte klar gewesen sein können, dass man vielleicht auch einfach mal noch die paar Wochen bis zum fucking Gerichtsurteil abwartet, von dem ja klar ist, dass es da noch kommt. Klar kann man die Empfehlung des Generalanwaltes nehmen und behaupten, ja, der hat gesagt, das geht in Ordnung, dann kann das Gericht ja gar nicht anders entscheiden. Man kann aber auch einfach abwarten, bis es ein Urteil gibt. Na, dieselbe fucking Regierung ist sicher nicht dreist genug bei, hier da in Rammstein hat gefälligst kontrolliert zu werden, haben sie gesagt, so, ja, ist ja schön, liebes Gericht, dass ihr uns das da aufgebt, aber wir hauen da nochmal eine Revision, war es, glaube ich, gegen ein. Wir wollen, dass das höchstrichterlich geklärt wird. So, und hier so, ja, da ein Anwalt beim Gericht hat gesagt, aus seiner Sicht könnte das in Ordnung sein. Ja, dann Feuer frei. Na? Also dieselbe Regierung, die ansonsten Urteile erst anerkennt, wenn sie höchstrichterlich und rechtswirksam in Kraft sind, hat da kein Problem damit, rechtswidrig Aufträge zu vergeben. So, von daher, hey, Herr Mautminister, das ist ja lustig, den gleichen Vorwurf, den sie hier der Mautfirma da machen, den kann man ihnen gegenüber noch ein bisschen begründeter machen. So, dann Dienstag, 14 Uhr, Leierücht, euer Posten von der Lügen als Kommissionschefin im Gespräch. In der Eu-Verhandlung zur Besetzung der Brüsseler Spitzelposten ist nun auch Bundeskriegsministerin Killer Ursula Zensursula von den Laien als Kommissionschefin ins Gespräch gebracht worden, bestätigten zwei Eu-Diplomaten der Kinderfressagentur, die dabei dann gleich noch ein weiteres Kind auf den Grill schmissen. CDU-Wahlkampfsprecher Seibert faselte: Wir kommentieren keine Namen und Zwischenstände. Ja, so, und dann Dienstag 19 Uhr war es dann offiziell. Also, warum wurden jetzt die Posten eigentlich verscharrt? Naja, das ist ganz einfach. Wenn am Mittwoch der EU-Parlamentspräsident gewählt werden sollte und aber der Posten ja vorher verschachert werden soll, zusammen mit einem ganzen Paket an Posten insgesamt, war klar, dass also die EU-Regierungsobersten vorher verschachert haben müssen, wem sie denn welchen Posten zuweisen. So, nun ist der Witz der, dass eigentlich es bei den letzten, bei den EU-Parlamentswahlen geheißen hat, es gäbe da die Spitzelkandidaten und nur Personen, die vorher als Spitzelkandidat angestanden hätten, hätten eine Aussicht auf Chef der EU-Kommission. So, beim letzten Mal hat das halt funktioniert, weil der Juncker und die Familie an Parteien, zu der er gehörte, die hatten eine Mehrheit, die auch im Parlament sich abbildete. So, dieses Mal stand halt irgendwie ein niederländischer SPD-nahe, der Timmermans, an. Und hier der CDSU-AfD-NPD-nahe Weber. Und beide hatten keine Mehrheit im Parlament. So, das ist aber den Regierungschefs, dem EU-Rat, erstmal scheißegal, weil der EU-Rat schlägt dem Parlament vor, wen sie alternativlos zu wählen hätten. Ja, wer sagt denn, dass die das tun? So, und da ist jetzt also am Dienstag das Ergebnis rausgekommen, dass E-Ursula, hence the title, die Kommissionschefin werden sollte. Moment, korrigiere mich jemand, wenn ich mich irre, aber E-Ursula hat ja eigentlich schon einen Job, den sie ziemlich schlecht ausübt und wo die Berateraffäre auch bis heute ja nicht fertig aufgeklärt ist. Man also durchaus argumentieren kann, die Frau hat so viel Dreck in ihrer jüngeren Vergangenheit, ohne dass ich in den Topf greife und Zensursula raushole und sage, guck mal da, das ist sie übrigens auch gewesen. Das also eine Wahl, von der also zumindest nicht offensichtlich sinnvoll ist. So. Na, insofern, ja. Und dann belgischer Regierungschef Michel soll Eu-Ratspräsident werden. Spanischer Draußenminister Borrell ist als Eu-Außenbeauftragter nominiert. Die französische IWF-Chefin Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. Und das Ganze sollte dann da also abgenickt werden. So. Logischerweise kann es erst abgenickt werden, wenn da ein komplettes Paket rumsteht. Also die Kommission ja mal mindestens im Gesamtpaket. So, von daher ja keine Ahnung, ob das Parlament das abnickt. Also wenn die EU-Parlamentarier ein bisschen Eier haben, dann sagen die auch so, ja nee, also E-Ursula stand nicht zur Wahl. Hier da Spitzelkandidaten. Was ja dann immer noch die Frage aufhört, so ja, wie machst du denn eigentlich einen Spitzenkandidaten, wenn sowieso der Juncker zum Beispiel seinerzeit, der stand ja hierzulande nirgendwo auf einem Wahlzettel. Logischerweise, weil der Herr Juncker aus Luxemburg ja nur in Luxemburg überhaupt wählbar war. So, hier haben wir jetzt auch noch den großen Witz mit dem Weber, dass eben der einer Regionalpartei angehörte und überhaupt nur in Bavarien auf einem Wahlzettel auftauchen konnte. Na, also mit der gleichen Argumentation verlange ich, dass der nächste die nächste Person für das Amt des Bundeskanzlers vom Südschleswigschen Wählerverband vergeben werden darf. Was jetzt eben eine rein lokale Minderheitenpartei ist, die ich rein zufällig gerade im Hinterkopf habe. Keinen anderen Grund, aber ne? Also, ja, die Argumentation, dass da jetzt Ursula eosolieren soll, sehe ich nicht. Na, und die SPD so, ja, also eigentlich wollen wir das ja nicht, ne? Ja, Gott, was die SPD will. Also, mal ganz davon abgesehen, erstens, ihr fallt doch eh um. Zweitens, eure Relevanz auch in der EU ist überschaubar. Drittens, ja, ihr könntet ja mal anfangen, da offiziellen Protest in der Regierung fallen zu lassen. Also, was ich so mitgekriegt habe, wäre Killer Ursel auch nicht von Merkel gepusht worden. Nicht im Vordergrund zumindest, sondern irgendwie von den Visegrad-Staaten, also irgendwo da aus dem Osten. Ja, keine Ahnung, was das werden soll. So, genau, Freikete. Dienstagabend, Seeawatch-Kapitänin Rakete, kam dann also wieder frei, weil italienischer Ermittlungsrichter hob den Hausarrest gegen die 31-Jährige wieder auf. Italiens Drinnenminister Salvini schwalte, sie solle wegen Gefährdung der nationalen Sicherheit des Landes verwiesen werden. Ja, ich gehe mal davon aus, dass sie auch ein eigenes Interesse hat, sich nicht in Hoheitsgebieten aufzuhalten, wo der Herr Schwalvini ihrer habhaft werden kann. Aber Gerüchten zufolge hätte sie das Land auch noch nicht verlassen. So, auf der anderen Seite macht die da halt aus ihrem Aufenthaltsort keinen PR-Spektakel, sondern auf und hält sich, wo auch immer sie sich aufhält. Und die Presse so, ja, aber wir wollen hier jetzt Personalien berichten. Um Themen kann es ja gar nicht gehen. Mal davon abgesehen, dass da relativ schnell eine größere Summe gespendet wurde, um sie verteidigen zu können. Was ja schon irgendwie so ein bisschen was von Ablasshandel hat. So frei nach dem Motto, ja, also die Leute, die es halt auf sich nehmen, sich in die Gefahr begeben, die kann man ja mit Geld unterstützen, weil mit sich selber in Gefahr begeben unterstützen ist ja, da gibt man sich ja in Gefahr. Da haben halt ganz viele Leute Angst vor oder können halt auch nicht einfach so aus ihrem Alltag ins Mittelmeer reisen und da dann auch noch so ein Schiff, oh, das ist ja im Zweifelsfall auch nicht ganz billig, nehmen und dann mal gucken, ob sie irgendwo Schiffbrüchige finden. Aber ja. So, am Mittwochvormittag gab es dann eine Überraschung. Und zwar ist das Urteil des Landgerichts Gießen gegen die Ärztin Hähnel wegen Werbung für Schwangerschaftsabbrüche aufgehoben worden. Das Oberlandesgericht Frankfurt teilte mit, die Entscheidung habe aufgrund der neuen Gesetzlage keinen Bestand mehr. Es lasse sich nicht ausschließen, dass der geänderte Paragraph zu einer günstigeren Bewertung für die Ärztin führen könnte. Und deswegen darf das Landgericht dann nochmal neu urteilen. So, das habe ich gesehen und habe gesagt, so ja, das ist... Also für die Richtung, die das ganze Verfahren aussah, sollte es nehmen, nämlich in Richtung einmal durch den Instanzenzug durch und dann beim BVFG zu enden, ist eine Aufhebung des Erstinstanzurteils die falsche Richtung. So, jetzt wird es dann also bei Gelegenheit ein neues Erstinstanzurteil geben. Was dann eben dann auch wieder vom OLG beguckt werden muss, weil man muss ja durch den Instanzenzug durch, um auf dem sauberen Weg beim BFFG landen zu können. Ne, insofern ist das nicht unbedingt das geilste Ergebnis. So, mal ganz davon abgesehen, es ist nicht wirklich irgendwas aufgehoben worden, sondern so, ja, also die Verurteilung da, das guckt euch besser nochmal an. So. Na, also es besteht halt der begründete Verdacht aus, hatte ich ja neulich schon mal, dass da zwei Ärztinnen verurteilt wurden, die übrigens eine Gemeinschaftspraxis haben, deswegen da zwei. Deutet einiges darauf hin, dass auch das jetzige Gesetz immer noch zu absurden Urteilen führt. Die rein sachliche Information, dass eine solche Behandlung in dieser Arztpraxis vorgenommen werden kann, wird bereits als Werbung interpretiert. Was da die Werbung dran sein soll, springt mich jetzt nicht offensichtlich an. Aber hey. Ablenkhofer. In der Nacht zu Donnerstag. Seawatch 3. Pöbelhofer weist Kritik an deutscher Flüchtlingspolitik zurück. Bundesinnenterrorist Terrorhofer hatte die Regierung gegen Vorwürfe im Fall des Rettungsschiffs Seawatch 3 verteidigt. Der CSU-Pöbletiker blubberte, niemand brauche der Regierung vorzuwerfen, dass sie eine inhumane Politik mache. Ja, aber sie macht eine inhumane Politik, Herr Brüllhofer. Das ist so. Bah, reicht mir schon. BGH Umwelt, genau. Der Bundesgerichtshof hat sich mit einer Klage befasst, wo die deutsche Umwelthilfe, der deutschen Umwelthilfe vorgeworfen wurde, dass sie rechtsmissbräuchlich abmahnen würde. Und dann sagt der Bundesgerichtshof, nö, tun die nicht. Die Abmahnungen, die die tätigen, sind völlig korrekte Anwendung der Gesetze. Es ist nicht ersichtlich, inwiefern da irgendein Rechtsmissbrauch vorliegen soll. Patsch. So, das könnten sich jetzt zum Beispiel Rechtsaußenpolitiker aus dem Mautministerium mal in ihre Augenlider tätowieren lassen. Kann ein bisschen wehtun. So, Honorararchitekt. EUGH, Urteil, Honorarordnung für Architekten, nichts rechtens. Und zwar die deutsche solche. In schon wieder einem Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland urteilte das Luxemburger Gericht, die Festschreibung von Mindest- und Höchstpreisen sei in diesem Fall nicht verhältnismäßig. Die BMBS-Regierung betroffener Berufsverbände hatten argumentiert, die Mindestsätze seien notwendig, um Qualitätsstandards zu sichern. EU warf Deutschland dagegen vor, mit den Regelungen den Wettbewerb zu beeinträchtigen. Ja. So, kommen wir bei der Wirtschaft an. Da hätten wir erstmal von Montagabend Audia. Abgasskandal. Audi hat laut Berichte noch stärker manipuliert als bekannt. Und zwar, sie hatte nicht nur ein Defeat-Device, sondern derer 4. Was dann schon die Frage aufwirft, warum die denn nicht aufgefallen sind. Hat das Kraftfahrt-Bimbesamt etwa nicht seine Arbeit gemacht? Nicht nur eine, sondern 4 verschiedene Vorrichtungen eingesetzt, um den Schadstoffausstoß zu manipulieren. Medienberichte stützen sich auf Bescheide des Kraftfahrt-Bimbesamts, die bis zum Januar 2018 ausgestellt wurden. Dabei geht es um Dieselmotoren von Audi, die auch in Modellen von Porsche und VW zum Einsatz kamen. Offenbar hat das Kraftfahrt-Bimbesamt die Modelle nicht selbst geprüft, sondern sich auf die Angaben des Herstellers verlassen. Ja, wenn die keine Arbeit machen, das wirft dann die Frage auf, wozu sind sie denn da? Dann gab es am Montag Arbeitslügenzahlen. Bla 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 bla. Sind bla bla weniger als im Mai und 60.000 weniger als vor einem Jahr. Bla 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 next. Stromzocker. Gute Nachrichten, schreibt der Teufel am Dienstag. Spekulanten zocken unser Stromnetz kaputt, aber der Markt regelt das schon. An der Strombörse, wo die Regelenergie gehandelt wird, schlugen in der Folge die Kurse aus. Und zwar ist es so, dass irgendwie aus irgendwelchen Gründen war gerade mal ein bisschen weniger Strom im Netz als eigentlich vorgesehen. Und da gibt es eine klassische Regelung, dass für das Netzsegment verantwortliche Firmen dann halt dafür sorgen müssen, dass da noch Zusatzenergie verfügbar ist. Und die war es aber nicht. Und die wurde dann auf einmal teuer, weil irgendwelche Firmen da wohl nicht rechtzeitig Strom rangekarrt haben. So, der Markt wird es schon regeln, nicht? Eine Megawattstunde kostete zum Beispiel in der Spitze 37.856 Euro, obwohl man sie in ruhigen Zeiten schon für 10 Euro bekommt. Insgesamt lagen die Regeln Energiekosten am 29. Juni zum Beispiel bei rund 17 Millionen Euro. An normalen Tagen kommen teils nur wenige 1.000 Euro zusammen. Seht ihr, schreibt Trollfer, alles in Butter. Die unsichtbare Hand des Marktes hat kräftig zugegriffen und uns die Kohle aus der Tasche gezogen. Es besteht demnach der Verdacht, dass Händler Versorgungslücken im Regelenergiemarkt zunächst bewusst nicht ausgeglichen hätten, um später höhere Gewinne einzustreichen. Warum sollte es auch bloß in Kalifornien Rolling Blackouts geben, nachdem Spekulanten diese Nummer abziehen? Ist doch nur gerecht, wenn uns auch mal so richtig der Strom ausgeht. Nicht, weil es Knappheit gäbe, sondern weil wir den Markt liberalisiert haben. Na? Der Markt wird es schon richten. Nein, wird er nicht. So, T-Shop-Schaffung. Die Deutsche Telekom will ihr Filialnetz ausdünnen. Und zwar gar nicht mal so sehr mit Anzahl Filialen, die jetzt sofort zugemacht werden sollen. Aber die Anzahl Personen, die da arbeiten, soll reduziert werden. Weil offizielle Begründung, es würden sowieso nicht so viele Leute mehr sich in die Filialen begeben, in die Geschäfte begeben, um dann von mehr oder weniger kompetenten Personen mehr oder weniger kompetent beraten zu werden. Was mich daran erinnert, dass ich da ja noch einen Thermosbecher vom Geburtstag holen kann. Aber ja. So, und inzwischen kann man ja sowieso ganz doll viel über entweder die Hotline oder das Internet erledigen. Und ja. So. Wo sind wir denn jetzt zeitlich? 27 Minuten. Na, also, ja, in der Woche war halt medial das EU-Geschacher um die EU-Posten großes Ding. So, frei nach dem Motto, irgendwie am Wochenende bei G20 haben sie unter Ferner Liefen schon mal abgeschachert, dass sie sich den Weber dahin stecken, wo die Sonne nicht hinscheint. War so die erste Alternative, naja, dann wird es der Timmermans. So, da haben dann aber die Visegrad-Staaten gekopfschüttelt, den wollten sie nicht. So, dann stand noch in der Landschaft rum, die hatte eigentlich nicht als Kandidatin auf dem Zettel gestanden, die Vestager, irgendwie so, die man immer falsch ausspricht. Wobei die sagt, ja, ist egal, Vestager versteht auch jeder, fühlt sich auch angesprochen. So, die eigentlich nicht als Kandidatin angestanden hat, aber die stand halt auch in der Liste rum. Vorteil von der ist halt eine Frau. So, und dann so die Visegrad-Staaten, ja, wenn sie sagen Frau, dann nehmen wir doch hier Killer-Ursel. Die hat zwar auch keine Ahnung, ist inkompetent wie sonst, wie ein schimmliges Stück Brot. Nichts gegen schimmliges Stück Brot, aber besonders kompetent sind die meisten von denen nicht. Und hat ja auch noch die Berateraffäre, die immer noch nicht aufgeklärt ist. Kann man die doch zur Kandidatin ernennen? Ja, können kann man schon, ist halt eine doofe Idee. So, insofern ja keine Ahnung, was das werden soll, wenn es fertig ist. Und ja, das ist jetzt das Ergebnis. Da soll dann Killer Ursel, die voll versagt habende, first of her name, die soll dann EU-Kommissionspräsidentin werden. Hä? Also, sorry. Was hat sie denn so an Vorteilen? Ja, sie ist eine Frau. Ja, also da hätte ja doch die eine Frau, die sich da schon selber nominiert hatte, da nehmen können. Was sprach denn gegen die? Ja, weiß nicht. Na, also ich meine, gegen Killer-Ursel, da muss ich mich nicht schlimm anstrengen. Also erstmal, sie hat als Familienministerin voll versagt. Dann das Zensursula-Gesetz ist auf ihrem Mist gewachsen und ist ja dann rechtsfern nicht angewendet worden von der Volkeregierung. Na, wer hat damals eigentlich dem Gesetz noch gleich zugestimmt? War es nicht eine SPD? Mir ist so, als hätte eine SPD damals mitregiert, als das Gesetz eingeführt wurde. Und dann gab es halt eine Neuwahl und dann gab es eine Schwarz-Geld-Regierung. Und Geld hatte darauf bestanden, dass Schwarz das Gesetz nicht anwendet. Und dann haben sie halt irgendwo hingeschrieben, so, ja, wendet das Gesetz doch bitte nicht an, haben sie das Gesetz nicht angewendet. Wo man schon argumentieren kann, dass auch das nicht so ganz juristisch in Ordnung war. Aber hey, so, dann wurde das Gesetz abgeschafft. So, und die Zensursolierung kam dann durch die Hintertür auch wieder per EU. Ne, da EU-Urheberrecht, klatsch. Guck mal da, haben wir doch das bekommen, was wir wollten. Na, hat dann halt kaum wer bemerkt, aber hey. So, und jetzt Killer-Ursel, die im Kriegsministerium ja nicht das erreicht hat, was eigentlich sie hätte erreichen sollen. Also ich meine, das deutsche Militär fällt weiter auseinander. Ich meine, wenn das Sinn und Zweck der Veranstaltung war, dass aus Deutschland nie wieder eine Kriegsbeteiligung hervorgehen kann, dann ist der Weg schon richtig. Richtig und wichtig. So, aber also, dass die Frau irgendwie kompetent managen würde, ist eine Behauptung. Also keine Ahnung, ob die irgendwer aufstellen würde. Also wenn die irgendwer aufstellen würde, würde ich die glatt leugnen. Na, also schlicht und ergreifend. Geht ja mal gar nicht. So, haben wir die halbe Stunde voll und kommen deswegen in der Musik- und Hinterecke an. In der Musikecke hätten wir bei PS22 von 2017 das zweite Video aus dem Jahr. The Greatest. 3 Minuten 4 ist das lang. Gefolgt ist das Ganze vom schönen Morgen vom 24. Juni, wo sich der Küppersbusch zum Verfassungsbericht in 4 Minuten 42 ins Benehmen setzte. Und dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen, weniger fürs Streamen. Für den Fall, dass ihr hier irgendeine Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet, lade ich euch herzlich dazu ein, einen Tweet at Kompott, eine Mail an kompottblog@gmail.com oder einen Kommentar im kompottblog.de und dem Eintrag zu Kompott 712 Teil 2 einzustellen. Den Connection Reviews solltet ihr ja nicht kriegen. Den hab ja, wenn überhaupt, sowieso nur ich. So. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Musik und dem Outro. Und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt.
Die Sicherheitsbehörden haben im vergangenen Jahr eine Zunahme rechtsextremer Gewalt in Deutschland registriert. Das hat die Bild am Sonntag gestern berichtet unter Berufung auf den Jahresbericht des Bundesamtes für Verfassungsschutz, der am Donnerstag vorgestellt werden soll. Die Zahl der Gewalttaten stieg demnach von 28 auf 48. Darunter waren 6 versuchte Tötungsdelikte mit rechtem Hintergrund. Der ehemalige Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen hat sich gestern Abend in der ZDF-Sendung Berlin direkt gegen Kritik gewehrt. Die Behörde habe unter seiner Führung die Gefahr durch Rechtsextremisten unterschätzt. Wir haben nichts verschlafen, sagte Maaßen, der bis November 2018 im Amt war. Es gebe keinerlei Anlass für Selbstkritik.
Eins ist klar. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch.
Guten Morgen, Herr Küppersbusch.
Moin. Wenn ich jemals sage, es gibt keinerlei Anlass für Selbstkritik, dann ist es, glaube ich, der letzte Satz, den ich sage, bevor meine Kinder mich ins Heim bringen.
Wie ist denn das? Weiß fast jeder, dass es in Deutschland gut organisierten Rechtsextremismus gibt, aber bisher redet kaum einer drüber?
Naja, dem Herrn Maaßen wurde gleich widersprochen von seinem ehemaligen Filialleiter, Stefan Kramer, Präsident Verfassungsschutz in Thüringen, der sagte, na, ich erinnere mich an hitzige Diskussionen zu Maaßens Zeiten und Kramer glaube, dass man in den letzten Jahren die neue Rechte und ihren Einfluss auf das Zusammenschweißen verschiedener rechtsextremistischer Gruppen ein bisschen verschlafen habe. Er glaube und ein bisschen verschlafen, so richtig präzise ist das auch noch nicht. Wie die ganze Meldung übrigens, da müssen wir uns ein bisschen röntgen und durchsichtig machen, es nicht ist. Das ist eine vor Abveröffentlichung der Bild am Sonntag wies dieser offenbar höchst medienzugängliche Geheimdienst, also das ist ja eine neue Dimension von geheim, wenn es 4 Tage vorher in der Bildzeitung steht, geschafft hat, das durchzustechen, keine Ahnung, nur es gab 2017 über 1000 rechtsextremistische Gewalttaten, nicht 28. Die 28 waren rechtsextremistische Gewalttaten mit antisemitischem Hintergrund. Das heißt, da sind beim Zitieren, beim Vorabzitieren, vielleicht haben sie die falsche Seite kopiert, Zahlen schlimm durcheinander gekommen. Die Zahlen, die bestätigt sind, sind die der Menschen, die der Verfassungsschutz als rechtsextrem und als gewaltorientiert rechnet. Das sind 24.100 Menschen in Deutschland, also schon eine Kleinstadt, in der niemand leben möchte. Und die Hälfte davon schätzt der Verfassungsschutz als gewaltorientiert ein. Das ist eine belastbare Zahl. Der Rest warten wir mal bis Donnerstag.
Was nehmen Sie denn mit aus dem Bericht, was Sie bisher so deuten können, an wichtigen Erkenntnissen?
Ja, zum einen, dass es offenbar im Verfassungsschutz selber Debatten darüber gibt, wie man mit dem rechten Rand umgeht, wie hoch man oder wie niedrig man diese Gefahr einschätzt oder auch besänftigt. Dann gab es natürlich höchstrangige Reaktionen, zum Teil auch getriggert durch den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Frau Merkel hat gesagt, kompromissloses Vorgehen, ohne jedes Tabu. Bundesregierung nimmt das sehr ernst, mögliche Verbindung zum NSU aufklären. Herr Seehofer hat sein ja schon Legende machendes Wort von dem Rechtsstaat mehr Biss geben. Dann zucke ich zusammen, weil hoffentlich guckt er auch genau hin, wo er hinbeißt. Und dann gibt es die andere Fraktion, vertreten etwa von Heiko Maas, dem Bundesaußenminister, und Bundesministerin Anja Karliczek, Bildungsministerin. Maas sagt, wir brauchen sowas wie Donnerstage der Demokratie, analog zu Fridays for Future. Und es geht auch darum, im persönlichen Umfeld Stellung zu beziehen. Also auch das Maul aufzumachen, wenn man hört, dass so geredet wird. Ich weiß nicht, ob er das im Kabinett tut, wenn Herr Seehofer das Maul aufmacht und von Überfremdung und Islamismus und all diesen Dingen redet. Und darauf hebt Frau Karliczek ab. Sie sagt, die Partei am rechten Rand, gemeint die AfD, muss endlich aufhören, Formulierungen zu machen, wie etwa die Aussage, einen anderen Menschen zu jagen. Also das eine, ich glaube, der wirksamste Hebel, den wir alle haben, ist, dass wenn der Taxifahrer seine rechtsradikale Gesinnung anbietet, dass wir sagen, möchte ich nicht nur nicht hören, sondern widerspreche ich dir auch, und das Taxi so lange zu wechseln, bis einem das nicht mehr passiert. Ich persönlich befürchte, da wechsle ich das Taxi so lange, bis ein arrivierter Asylant am Steuer sitzt, aber der redet dann wenigstens nicht rechts, oder vielleicht der auch, keine Ahnung. Und Frau Karliczek hat natürlich einen Punkt, wenn sie sagt, da muss abgegrenzt werden, welche Partei am rechten Rand sie meint, die CSU, die CDU, die AfD, steht mal dahin. Also je mehr wir Bürgerinnen und Bürger das Maul aufmachen und sagen, lass ich nicht durchgehen, ist nicht meine Meinung, lass die Leute in Ruhe, teile ich nicht. So, je schneller wir dieses Schweigen brechen und selber was unternehmen und uns auch klar abgrenzen, desto weniger muss Herr Seehofer beißen. Und wenn Herr Seehofer nicht beißt, ist es immer gut.
Das war der Montag mit Meinung mit Friedrich Küppersbusch. Vielen Dank.
Gerne.
Eins ist klar. Der Kommentar. Nachzuhören auf radio1.de.